Hallo Antonia.
Na, wie ist es?
Kannst du mich hören?
Sehr gut, kann ich dich hören.
Brandenburg Calling.
Brandenburg Calling. Nee, alles gut, alles gut. Wir haben ja eben schon das wunderbare Morgengespräch gehabt, wo wir erzählt haben, live.
Naja, ich würde es, ne? Ja. Ich würde es aber nochmal erzählen.
Ja, können wir machen. Aber ich wollte es trotzdem einfach nochmal sagen, was ich das sehr schön fand, mit dir live in einem Video in meinem Garten zu sitzen und du sitzt live in Brandenburg und wir erzählen uns, was passiert. Auch mal bildlich. Ist doch auch schön. Finde ich auch gut.
Das war schön, genau. Das machen, oder? Wir jetzt öfter.
Ja.
Auf jeden Fall. Und wir machen jetzt aber trotzdem einen stinknormalen Morgenreport, ja, für alle, die den Poddy auf ganz ursprüngliche Art und Weise hören und uns nicht in diesem Social-Media-Dschungel folgen, würde,
ja,
ich vorschlagen.
Ja, die ganz reinen, oder? Die ganz reinen Hörerinnen.
Ja, ja, das ist ja auch sowieso viel gesünder. Und ich muss noch was ganz anderes erzählen, weil ich eben nochmal dann schnell in den Garten geflitzt bin und das muss ich jetzt nochmal ausweiten, diesen Morgenreport, weil ich zwei Wiedehopfe jetzt an meinem Nistkasten beobachtet habe.
Ach nein, wie schön. Was heißt denn, ja, dein Nistkasten? Im Garten oder was?
Ja, ich habe ja, also es ist ja leider so, dass hier ringsherum, ich glaube allein um unser Dorf herum hängen, glaube ich, jetzt so 10. Und in der ganzen Region, also bis Spreewald und überhaupt sind wir jetzt bei, ich glaube, 70.
Super.
Genau, wir haben die, also ja, aber ich habe natürlich auch einige irgendwie etwas übertrieben hier in der Umgebung angebracht und es ist immer sehr lustig, weil jedes Jahr, wenn der Wiedehopf zurückkommt und das erste Mal von irgendwo aus ruft, also das ist ein unglaubliches Gefühl und immer denke ich, da kriege ich immer Schwitzelippe und denke, ja, oh, ob der hier jetzt wirklich genug Kästen hat.
Ja,
und
ja,
dann
genau.
Suche ich noch einen und denke, da könnte auch noch einer hin. Liegt aber daran, dass diese Art sehr scheu ist und sehr störungsanfällig und tatsächlich es Standorte gibt, die sind ruhiger und andere, die sind nicht ganz so ruhig, werden von ihm aber dennoch inspiziert. Und bei mir bedeutet mein Kasten tatsächlich im Garten hinten auf der Obstwiese.
Ah,
und
ja,
da hat er ja vor 2 Jahren schon gebrütet, das allererste Mal. Und letztes Jahr war er da gucken und ist dann aber an eine andere Stelle, wo er es ruhiger hatte, also bei der Pferdekoppel,
ja,
sozusagen. Und ja, jetzt ist er halt wieder hier mit Weibchen am gucken. Und ich bin so zwiegespalten, weil ich denke immer so, ja komm, hier ist es schön, aber es ist auch wirklich nicht ganz so entspannt hier wie irgendwo, wo ihn keiner stört, weißt du?
Aber meinst du, das ist der gleiche wie von vor 2 Jahren?
Eher wahrscheinlich der vom letzten Jahr. Mhm. Das werden wir hoffentlich irgendwann herausbekommen, denn wir haben ja damals von einem fachkundigen Vogelberinger das Männchen, also den Vater und die 5 Jungen beringt. Die haben also alle einen Ring bekommen.
Okay.
Und eventuell finden wir heraus, ob die zurückgekommen sind. Schauen wir mal.
Wirklich toll. Und sag nochmal ganz kurz, das heißt, die Kästen, die lasst ihr durch die Wiederhopfen herstellen, oder? Wie
ja,
läuft
also wir
das
haben,
ab?
Achso, ich habe ein Projekt mit meinem Nachbarn und mit einem Freund aus Berlin ins Leben gerufen, vor ein paar Jahren schon. Das heißt Wiederhopfen und Hopfen wie das Bier. Und wir haben ein Bier brauen von einer kleinen Brauerei. Und dieses Bier heißt Wiedehopfen und das verkaufen wir. Und von dem Gewinn, sozusagen die Marge, der Erlös des Bieres, fließt in diese Nistkästen, die wir in einer Tischlerei tischlern lassen, in der Altmark, auch alles Vogelfreunde, ganz, ganz tolle Leute. Mhm. Und genau, dann haben wir eine tolle Illustratorin, Lucia Zamolo, die aus Münster kommt, die auch inzwischen erfolgreich Kinderbücher illustriert und so weiter. Und auch das uns sozusagen gratis zur Verfügung gestellt hat, diesen süßen Wiederhopf. Und
ja,
das ist so ein Projekt, wo alle für umsonst arbeiten. Und das macht es aber dann auch so schön. Und am Ende ist sozusagen der Gewinn aus diesem Bier, also Hopf und Hopfen, das war die Idee, fließt dann in den Bau der Niströhren. Die sind sehr groß, Wiederhopfe haben eine recht große, die haben große Ansprüche an ihren Nistplatz und auch an ihre Höhle. Das imitiert so eine hohle Weide eigentlich. Also
ja,
der ist eigentlich sehr, sehr, der braucht sehr viel Platz. Genau, und die Tischlerei macht das sehr gut. Und ja, das ist das Projekt. Und dadurch haben wir jetzt schon, wie gesagt, sehr viele Nistkästen hier in der Region ausgebracht und er nimmt sie auch an. Das haben wir ja die letzten Jahre beobachtet und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja.
Ach, wie schön. Super. Das ist echt ein super genau. Projekt. Toll. Toll, dass ihr das macht.
Und trotzdem ist es nochmal was ganz anderes, wenn der im eigenen Garten sitzt und ich irgendwie, keine Ahnung, der ist letzten Sonntag, ist er zurückgekommen und hat hier hup, 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 hup gemacht und es ist immer wieder so ein bisschen absurd, weil ich glaube, ähnlich wie der Vogel, den wir heute besprechen werden, gehört eben der Wiedehopf zu diesen Vögeln, die man so in seiner Kindheit im Vogelbuch gesehen hat oder in einem Film und immer dachte, was ist das denn?
Ja, total.
Und ja, das ist schon sehr, sehr, sehr toll, dass der hier bei uns lebt, muss ich
total.
Sagen.
Total. Ja. Nee, finde ich auch. Also sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wir sagen es ja bei jeder Folge und bei Zugvögeln immer, wie toll, dass er es geschafft hat. Und wie schön, dass es jeder Vogel schafft, der zieht, dass er wiederkommt. Weil ja, er genau. Es wird ihm ja nicht so leicht gemacht, oder ums krasser auszudrücken, sehr schwer gemacht.
Ja, das stimmt. Und ich bin ja grundsätzlich nicht so der große Freund vom Beringen. Also ich muss nicht alles, was mir in die Hände kommt, beringen lassen. Und weißt du, es ist so dieses, der Mensch will alles wissen und kontrollieren. Das ist mir manchmal gar nicht so recht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Auch wenn es natürlich wirklich, ich kenne viele BeringerInnen, die stören die kurz und am Ende ist alles vergessen und man findet viel über die Vögel heraus. Ich sehe den Nutzen schon. Aber ich muss sagen, bei unseren Wiederhöpfen, die wir letztes Jahr haben bringen lassen, bin ich jetzt schon neugierig. Ich würde auch gern wissen, ob jemand im Überwinterungsgebiet den Ring abgelesen hat. Ja. Also es ist ja schon irgendwie super spannend zu gucken, wo unsere Wiederhopfe, die hier bei uns geschlüpft sind, überwintert haben und ob sie auch zurückgekommen sind. Also das muss ich zugeben, verstehe ich schon den Reiz der Vogelberingung.
Ja, absolut. Und sag mal, vielleicht für alle, die sich jetzt nicht auskennen, das heißt, wenn ihr den beringt, dann gibt es ein Portal, wo man das eintragen kann und dann kann weltweit in dieses Portal jeder, der zum Beispiel in Afrika den Vogel dann abliest, sozusagen, das da melden. Oder wie läuft das ab?
Ja. Genau, also es ist so, dass es gibt Beringungszentren bzw. Vogelwarten und da kann man sich zum Beringer, zur Beringerin auch ausbilden lassen. Das ist gar nicht so einfach, das darf nicht jeder werden, weil man ja in die Natur eingreift. Also das ist auch gut, dass das so reglementiert ist. Und diese BeringerInnen haben dann sind meistens auf spezielle Vogelgruppen, Familien spezialisiert und haben dann bekommen von der Vogelwarte, bei uns ist das Hiddensee, es gibt im Westen ist es dann Helgoland, ich glaube im Süden gibt es, weiß ich nicht, Radolfzell oder so, die sind für die Region zuständig, die bekommen dann die Ringe mit einer Nummer und dann melden die, ich habe diese Saison 17 Wiedehopfe beringt, zum Beispiel mit folgenden Nummern. Genau, und wenn dann irgendwo in der Welt ein Vogel zum Beispiel auch tot gefunden wird, das kommt weitaus häufiger vor, als dass sie abgelesen werden, kann man nachvollziehen, oh, der ist leider gerade erst mal 3 Monate alt oder wow, der ist 10 Jahre alt, das ist ja krass. Also ja. Das ist vor allem bei den kleinen Vögeln so, dass man die ja schlecht mit dem Fernglas ablesen kann. Bei Störchen oder Kranichen oder meine ersten Ringe waren, da war ich glaube ich 8, das war ein Höckerschwanpärchen, AP09 und AP02. Ich werde es nie vergessen.
Das weißt du noch, wie toll.
Natürlich, ja. Ich war 8 oder 9 und die haben einen Ring um den Hals, so einen gelben Ring um den Hals, der aber, der ihnen anscheinend nichts tut. Und dann habe ich damals noch mit der Schreibmaschine meines Vaters, so alt bin auch ich schon, habe ich der Vogelwarte Helgoland geschrieben, ganz aufgeregt, und diese Beobachtung mitgeteilt. Und die haben mir dann die Geschichte dieser Schwäne zugeschickt, wo die geboren wurden, wo die überall schon waren.
Boah, wie aufregend.
Das ist ja so toll.
Ja, das ist. Und da muss ich dann auch sagen, ich bin genau wie du, ich mag das ja eigentlich auch nicht. Und jedes Mal, auch wenn wir das filmen und so, denke ich, ach, es ist alles so ein bisschen, naja. Aber wenn ich dann sowas höre und auch für die Wissenschaft, muss ich wirklich sagen, macht das tatsächlich Sinn. Auch für Schutz und Artenschutz etc. Deswegen, ja, toll.
Ja, genau, weil man ja auch wissen will, zum Beispiel, wie geht's dem Vogel in den Überwinterungsgebieten. Wenn wir aber gar nicht genau wissen, wo der überwintert, dann kann man auch gar nicht gucken, wie es dem da geht, genau. Zum Beispiel. Und genau. Das sind, also das hat schon alles Sinn. So, und genau, AP09 und AP02 sind wahrscheinlich leider längst schon über den Jordan geflogen. Ich könnte natürlich nochmal schreiben, hallo, wie geht's denen eigentlich?
die Leute so wie, die sind doch direkt, als wir, na, ein Jahr nachdem du, nein Gott.
Ja, genau, aber genau, das ist bei den großen Vögeln ist es tatsächlich ein bisschen einfacher, weil man die mit dem Fernglas manchmal ablesen kann. Hm. Und genau,
wie alt werden denn? Wie alt werden Schwäne? Habe ich jetzt gerade nicht auf
dem Schirm. Das weiß ich nicht. Das haben wir bestimmt in unserer Schwanenfolge besprochen. Yeah. Aber bestimmt nicht so, also bestimmt älter als die ganzen Kleinvögel. Also ich schätze, bestimmt können die so 15 werden oder so. Ich schätze das nur oder gucke es nach.
Ich guck mal gerade.
Aber das ist ja
16 häufig bis 20 so, Jahre.
Siehst du mal. Mm. Genau. Ja. Und das ist, also natürlich, wenn auch wenn ihr irgendwie Kinder habt und mal so einen Beringer oder so kennenlernt, ist das natürlich aufregend, weil die Vögel ja auch in die Hand nehmen dürfen für eine kurze Zeit. Und dabei zu sein, ist schon interessant, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe eine Lachmöwe mal abgelesen am Alexanderplatz, als wir unseren Film gemacht haben über die Stare.
Ja.
Da habe ich hinterher im Material rangezoomt und konnte an ihrem Fuß den Ring ablesen. Mhm. Und das habe ich auch bei der Vogelwarte Hiddensee eingereicht, aber ich habe noch keinen Bescheid bekommen. Also wenn man da nicht gemeldet ist als Beringer, dann muss man sozusagen darauf warten, bis die sich zurückmelden. Genau. Hm. Mal gucken. Okay. Ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. So, ja, das war ein kleiner Exkurs zum Thema Wiedehopf und Beringen. Aber das ist uns in so vielen Podcast-Folgen auch noch gar nicht untergekommen. Ne? Ich glaube,
deshalb habe ich auch. Ja, und ich wollte auch deswegen fragen, weil, also A, um natürlich über euer tolles Projekt zu hören und B, auch dieses Beringen finde ich auch sehr interessant. Ich habe mich damit auch noch nicht so beschäftigt. Deswegen, obwohl wir das in mehreren Filmen drin haben, finde ich es interessant und vielleicht für alle, die Vögel sehen mit Ringen, das sind dann auch meistens, also, oder kann man so sagen, Vögel, die entweder ziehen oder, ich weiß nicht, weil, also ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Spatz mit einem Ring. Oder wir haben uns ja auch über Stare unterhalten, die werden ja auch nicht beringt bislang.
Genau, es gibt...
Ne? Muss ja auch was dahinter, ein Grund dafür da sein.
Genau, ne? Genau. Es gibt immer so, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Vogelwarten es machen, aber es gibt diese Beringungsprogramme und dann wird sozusagen auch den BeringerInnen, also ist auch ein Wort, das man selten gendert, aber heute habe ich es jetzt schon dreimal gemacht. BeringerInnen finde ich ganz witzig. dass die BeringerInnen dann aufgerufen werden, glaube ich, die folgende Vogelfamilie mal zu beringen. Und das sind eben selten die Spatzen und Stare, da haben wir ja auch schon mal in Bezug auf den Film drüber gesprochen, sondern eben häufig auch Greifvögel oder Wiedehopfe, so Arten, wo irgendwie so ein gewisser Reiz da ist, natürlich auch für die Menschen, die das machen. Und das ist natürlich ein Problem eigentlich.
Ja, und vielleicht auch bei manchen Arten, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht auch bei manchen Arten, weil du auch Schwan gesagt hast, die auch in dem Sinne auch geschützt werden. Also nicht geschützt, sondern Schutz, also ein Stadtvogel sozusagen, oder bei euch war es ja auf dem Land, aber hier zum Beispiel am Weiher vielleicht auch manchmal beringt sozusagen, um zu wissen, okay, so viele haben wir, was passiert mit dem, wenn die tot aufgefunden werden, wie alt war der Schwan, warum, was ist da passiert, etc. Vielleicht auch für den Schutz, oder?
Ja, also genau, das ist auf jeden Fall bei auch bei selteneren Greifvögeln und so der Fall, weil man natürlich auch da so ein bisschen die Kontrolle drüber haben will, was ist, was passiert da, und beim Wiedehopf dasselbe, genau, aber um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen oder nochmal zu sagen, eigentlich ist es ein Problem, dass diese Allerweltsvögel, diese oder früheren Allerweltsvögel wie Stare, Spatzen, keine Ringe bekommen und sich die Wissenschaft dafür eigentlich gar nicht so sehr interessiert, weil gerade beim Star, der ja auch ein interessantes Zugverhalten hat, die Bestände gehen ja auch dramatisch zurück. Es gibt immer noch super viele Stare, deswegen fällt das nicht so auf. Aber gemessen an den Beständen, wie sie über Jahrhunderte waren, ist das ein dramatischer Bestandsrückgang. Und das wäre ja schon auch mal interessant zu verfolgen oder einfach mal Stare aus verschiedenen Regionen zu verfolgen, wie die vielleicht ihr Zugverhalten verändern, keine Ahnung, das sind ja recht kluge Vögel, könnte ja auch interessant sein, finde ich.
Ja, absolut. Und nicht nur die, also auch jetzt zum Beispiel Spatzen etc. Und es geht ja nicht nur um Zug, sondern es geht einfach ja auch darum, zu gucken und zu erfahren, also zum Beispiel bei den Vögeln jetzt in Berlin, die wir gedreht haben, um zu erfahren, wo überwintern die oder andersrum, überwintern tun sie ja in Berlin, aber wo wohin fliegen sie, um sich zu paaren oder wie auch immer. Also ich finde auch, das wäre höchste Zeit, dass da was passiert. Ich bin gerade was abgelenkt, weil von dem Baum, vom Walnussbaum fallen die ganze Zeit ganz viele Blätter runter und ich frage mich, was für ein Vogel da oben hockt, aber ich kann ihn nicht sehen.
Es wird Herbst in Köln.
Nee, hier ist, ich glaube, die Papageien sind hier. Ah ja, so, da kommen wir ja auch, können wir jetzt eine kurze Überleitung zu meinem Morgenreport, um dann auf den Vogel zu kommen. Ich habe hier gerade eine Singdrossel und eine Amsel auf dem Rasen nebeneinander her am Picken. Das finde ich ganz schön. Und die Singdrossel.
Die kleinsten.
Ja, so süß. Und die singt die ganze Zeit. Die Singdrossel ist richtig am. Ist richtig am Abschreien hier. Das ist so süß.
Wie schön. Und die Singdrossel ist auch so eine Art, die bekommt man, also ich bekomme die häufig oder fast jedes Jahr so zugeschickt, vor allem, weil die ja auch im Februar manchmal schon anfängt, also eine frühe Sängerin ist.
Ja.
Und dann schicken immer wieder Leute mir, oh, was ist denn das hier vor meinem Fenster? Und ich habe schon ganz oft gedacht, ich muss es gar nicht öffnen. Es ist bestimmt die Singdrossel, weil die in diesem Frühlingskonzert, was ja noch sehr leise ist, im März zum Beispiel, unglaublich hervorsticht. Ist eine Art, die kann man gut lernen. Die ruft auch so, Judith, Judith, wurde mir mal gesagt.
Ja, die ist vor allen Dingen auch echt schön. Also wenn man den Vogel dann sieht, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Vogel. Und wenn die Blätter noch nicht so voll sind, sieht man den Vogel auch gut. Der sitzt dann meistens in den Ästen drin, nicht so weit außen, aber ein bisschen weiter drin und singt richtig ab. Also ich finde es auch ein sehr schönen Vogel und kann das auch verstehen für die Leute, die erstmal das Geräusch, also den Gesang hören, der ja wirklich, wirklich toll ist. Manchmal erinnert er mich ein bisschen an Nachtigallgesang. Und dann guckt man hoch und sieht diesen Vogel. Kann ich schon verstehen, dass man da denkt, oh Gott, jetzt habe ich eine Nachtigall gesehen oder was auch immer. Also
Und er ist nämlich abwechslungsreicher als die Amsel, der Gesang, finde ich, und einfach mehr nach vorne, ein bisschen schärfer, finde ich. Aber die Nachtigall habe ich gestern auch die erste gesehen, die erste Zurückkehrerin, ganz, ganz toll. Die flötet schon ein bisschen weicher, aber hat auch so zackige Themen.
Genau. Ja, die hat dazwischen dieses Zackige, das stimmt. Ja.
Und die Amsel hat überhaupt nichts Zackiges. Die hat sowas ganz gemütlich Flötendes, finde ich. Mein Gott, schön, wie wir das hier beschreiben.
Das stimmt, die Amsel die Amsel ist eben so flächiger. Und flächiger. Und die Nachtigall, die hat dazwischen dann also Staccatos.
Genau,
ich
genau.
Liebe die Vokabeln.
Und die Singdrossel nämlich auch. Die hat so ein. Deswegen hast du auch gerade Schreien gesagt. Mhm. Bei der Amsel würde man nie Schreien sagen. Nee, nie.
Ja.
Deswegen. Ach, wie schön. Wie schön ist es doch gerade da draußen.
So schön. So. Ja, jetzt wollen wir mal. Jetzt der Bienenfresser.
Ja, wir haben letzte. geil auch, dass der Fresser heißt. Fällt mir gerade, wo du sagst, erst auf. Wir haben letztes Mal einen Vogel gezogen aus unserer Vogeldose und ich denke ja immer, kommt nicht mehr viel, aber es ist ja gar nicht wahr. Und der Bienenfresser ist eigentlich ein totaler Sommervogel. Wir machen es jetzt trotzdem. Der ist nämlich noch nicht zurück bei uns. Mhm. Und ist aber auch ganz interessant, ist uns ja auch egal, dass es ein Sommervogel ist. Die Frühlingsvögel haben wir größtenteils auch, glaube ich, schon in unserem Podcast verarbeitet.
Aber könnte er nicht jede Minute kommen?
Ich glaube, der ist wirklich einer der Letzten. Also er könnte natürlich kommen, auf jeden Fall. Es ist aber ja jetzt hier fürs Protokoll noch nicht mal ganz Mitte April. Mhm. Und sogar die Nachtigall ist eigentlich immer so am 20. zurück. Und klar, die Vögel halten sich da nicht zu 100% dran. Vor allem, es wird auch alles früher.
Man muss wirklich sagen, ich finde in den letzten Jahren, seit wir diesen Podcast machen, wir sind sowas wie wie, jetzt fehlt mir das Wort hier, wir Zeit.
Also Zeugen.
Der, ja, Zeitzeugen. Der Podcast ist eigentlich auch ein Zeitzeuge. Muss man wirklich sagen, wenn wir das jetzt noch 5 Jahre machen, ich habe das Gefühl, dass es alles früher wird. Also wir ja, haben ja also letztens ist, schon drüber geredet, aber ich glaube, das wird jetzt auch in der Zukunft alles
ein bisschen früher. Es wird insgesamt früher, aber man muss sagen, die letzten beiden Frühjahre waren kälter. Das heißt, in der Ankunft der Vögel hat sich das in diesem Jahr extrem doll gezeigt, die letzten Jahre nicht ganz so doll. Aber das heißt nicht, dass es insgesamt auf lange Sicht früher wird, auf jeden Fall. Es kann sein, dass der Bienenfresser bald kommt. Ich weiß es nicht. Es gibt bei uns hier in der direkten Umgebung auch keine größere Kolonie, obwohl es hier sehr, sehr warm ist in der Lausitz. Aber zu den Gründen können wir auch gleich nochmal kommen. Ich wollte eigentlich was anderes erst machen, und zwar dich fragen, ob du schon mal einen Bienenfresser gesehen hast oder ob du überhaupt irgendeine Verbindung zu diesem Vogel hast.
Nein, ich habe den Bienenfresser noch nie gesehen. Ich würde ihn sehr, sehr gerne sehen. Es ist wirklich ein Vogel, der mich schon lange reizt und wo ich auch öfters mal überlegt habe, dahin zu fahren, wo er denn noch in Deutschland brütet oder die Kolonie brütet. Aber ich habe ihn noch nie gesehen und ich würde den wirklich sehr gerne sehen. Das ist so ein schöner Vogel. Da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber, wie wunderschön der ist. Und ich kenne den Vogel aber natürlich von vielen Vogelbüchern. Es ist ein Vogel, der sehr, sehr gerne auch als Motiv genutzt wird, weil er eben so farbenfroh ist. Und unter anderem hier auf dem Buch Orni ist er sehr schön illustriert drauf. Oder ist das sogar ein Foto? Nee, ich glaube illustriert.
Ich glaube, das ist ein Foto.
Ja? Achso. Okay.
Ja, ich hab's,
kann auch ein Foto sein. Genau. Aber da ist er ganz prominent auf dem Cover. Nein. Ja. Aber du hast ihn gesehen schon mal, ne?
Ich habe ihn gesehen, das erzähle ich auch gleich. Die Chancen, dass du ihn siehst, werden aber auch steigen. Denn du hast gerade gesagt, an den Stellen, wo er noch brütet. Mhm. An dieser Stelle muss man mal einmal sagen, der Bienenfresser ist endlich mal ein positives Beispiel. Weil die Profiteur, Bestände,
ne?
Genau, die Bestände nehmen bei uns zu. Aber er wird auch nicht ins Unermessliche steigen, denn er braucht eben auch sehr, sehr viele Insekten, wilde Bienen zum Beispiel, die wiederum offene Landschaften brauchen und keine reinen oder offene, abwechslungsreiche Landschaften, Brachen etc., also keine reinen Maisäcker oder so. Aber offene Landschaften sind wichtig und der hat hohe Ansprüche dann an seinen Brutplatz. Genau, deswegen ist es so, dass die Chancen, den Bienenfresser in Deutschland zu sehen, eigentlich steigen. Es gibt einige feste Brutkolonien in Süddeutschland, im Kaiserstuhl, in so klimatisch begünstigten Gegenden, in Sachsen-Anhalt, so im Schatten des Harzes, wo es tatsächlich wenig regnet, gibt es auch eine der größten Kolonien oder mehrere vor allem, also es sind mehrere Kolonien, und es gibt auch so einzelne kleine Plätze, wo der immer wieder auftaucht. Das ist nämlich eine Art, die bei gutem Wetter gerne nach Norden vorstößt und wenn es da passt, dann brüten sie da, aber eventuell im nächsten Jahr nicht mehr. Das heißt, man hat auch immer mal wieder so kleine Gruppen, sogar in Schweden und so weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Profiteur des Klimawandels. Und in den 80ern gab es ihn nämlich nicht mehr. Es gab ihn immer mal wieder, das gab so alte Aufzeichnungen, die belegen, dass es den Bienenfresser immer mal wieder durch diese Vorstöße, die ich gerade genannt habe, in Deutschland gebrütet hat. Aber so seit den 80ern eigentlich gar nicht mehr so richtig. Und man spricht jetzt von einem Profiteur des Klimawandels, der aber auch niemals irgendwie eine enorm große Häufigkeit haben wird. Also deswegen muss man da jetzt nicht Angst haben und einen Jäger rufen zum Beispiel.
Ja, genau. Genau, wie wir das sonst immer tun, du und ich.
Genau.
Ruf doch mal unseren Jäger an.
Ich kann euch beruhigen, setzt euch alle wieder hin. Ihr müsst keinen Jäger rufen.
Ja, genau. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich hatte schon Schwitzelippe. Aber sag mal, wie groß ist der, wie kann ich mir den denn vorstellen, wenn ich den jetzt live sehe? Ich fahre jetzt irgendwo hin. Also, wie groß ist der ungefähr? Wie so ein Spatz oder Amsel oder welche Größe zum Beispiel?
Also ich würde sagen, ich gucke jetzt in kein Vogelbuch und ich habe den übrigens schon ein paar Mal gesehen, darüber erzähle ich gleich. Ich würde sagen, der ist irgendwas zwischen Amsel und Türkentaube.
Ah ja, okay.
Ich hoffe, dass das stimmt. Das ist ja auch oft eine falsche Wahrnehmung. Und man hört sie eigentlich immer, bevor man sie sieht. Und das ist mir zum Beispiel in Ungarn so gegangen. Ich war vor 2 Jahren in Rumänien und in Ungarn, da gibt es diesen Vogel relativ häufig. Ist keine Seltenheit. Aber dass er so vor einem sitzt, wie auf diesen tausenden Fotos, die es von ihm gibt, das passiert natürlich selten. Aber man kann ihn wahrnehmen. Und ich habe, und das werde ich nie vergessen, in unserem wunderschönen Ferienhaus irgendwo auf dem Plattenland in Ungarn, lag ich in der Hängematte und hörte plötzlich dieses Prüt, 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 Prüt. Sorry, aber es ist so ein...
Ich spiele es gleich mal abspielen kurz. Es passt ja, auch jetzt.
Genau, damit ich mich hier nicht zum Affen mache.
Ja,
also
warte mal,
spiel's
ganz
mal ab.
Kurz.
Das Prüt.
Ich spiel's mal ab.
Prüt, 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 Prüt.
Ja, ich glaube, wir haben es alle gehört.
Ja, das ist ein sehr, genau, das ist ein sehr ruffreudiger Vogel und der sehr doll Kontakt hält, tritt meistens in großen Gruppen auf. Und in diesem Garten in Ungarn war es so, dass diese Gruppe über dem Dorf, wo wir waren, wie so eine Schwalbengruppe, von Schwalben kennt man das, hoch oben Insekten gejagt hat.
Ach,
und
schön.
Ich konnte dann mit meinem Fernglas eben dieses Insektenjagen beobachten. Ich habe sie also auch noch nie in einer Brutkolonie gesehen. Da hat man am ehesten noch die Chance, sie, glaube ich, ein bisschen näher zu sehen, was auch zum Problem führt, weil viele dann da hinrennen wollen und das sehen wollen. Typisch Mensch. Aber ich habe sie eben im Flug gesehen und auch einmal schon im Süden Brandenburgs an der Elbe, dort ist die Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Da bin ich extra hingefahren tatsächlich, weil ich, mache ich ja selten, aber da hatte mir ein Freund Bescheid gegeben, dass dort Bienenfresser sind und ich bin dann dort tatsächlich hingefahren, eine Stunde mit dem Auto, habe ich lange nicht mehr gemacht sowas, aber das hat sich gelohnt, das waren nämlich dann meine ersten Bienenfresser in meinem ganzen Leben und die sind dann dort über der Elbe, wo ja viele Insekten sind, das ist ja häufig so, dass dort auch Schwalben und so weiter jagen, sind sie genauso geflogen und haben, während sie fliegen, die ganze Zeit dieses Geräusch gemacht. Ja,
ja, die würde ich auch. Also da werde ich dieses Jahr mal, es gibt für mich 2 Vögel, die ich dieses Jahr auf jeden Fall hören sehen will. Und das ist einmal hier der Pirol in Köln. Den gibt es hier in der Nähe und den muss ich jetzt endlich mal live hören. Habe ich so noch nie getan. Ich glaube, einmal oder so. Und den Bienenfresser. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr machen. Ja,
das
also
ist doch gut.
Und ich glaube auch, dass dieses Geräusch, was du jetzt, also das, der Ruf, das ist ja, ich sag mal, der Flugruf sozusagen, den wir gehört haben. Ich glaube auch, dass der ganz gut hängen bleibt. Wenn man den gehört hat einmal, dann kann man das gut ausmachen, wenn man den Vogel.
Auf jeden Fall.
Ne?
Auf jeden Fall. Und ich kann auch alle nur empfehlen, die in Italien oder in Spanien oder auf dem Balkan im Urlaub sind. Dort sind die Bienenfresser tatsächlich nicht selten. Man nimmt sie nur nicht so wahr, weil sie selten so einem irgendwie auf der Terrasse begegnen. So, und da kann ich alle nur empfehlen, hört euch das vorher nochmal an.
Ja.
Weil man da wirklich die Chance hat, welche zu sehen. Und nochmal zur Frage, wie sie aussehen und so weiter. Ich glaube, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Es ist... doch, du hast es gesagt, aber es ist einfach der auffälligste, der farbenfrohste Vogel in unseren Breiten. Und er ist verwandt, er gehört zu der Familie der Spinte. Ist eine lustige Familie, dieser Name, wie so ein Schrank in der Turnhalle, der Spint. Die Spinte. Und die sind auf dem afrikanischen Kontinent gar nicht mal so selten. Da gibt es ganz viele verschiedene. Der Bienenfresser ist aber die einzige Art, die in Europa brütet. So ähnlich wie der Pirol, der ja auch weltweit verschiedene Familienangehörige hat, aber unser Pirol ist der einzige, der in Europa brütet.
Ja.
Und die sind alle so bunt. Das sind ganz, ganz tolle Vögel. Falls jemand mal irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist, alles ganz, ganz tolle Vögel, super bunt und super sympathisch auch dieses Verhalten miteinander. Dann so ein bisschen eisvogelmäßig, dass sie zum Beispiel oft in der Balz den Weibchen eben keinen Fisch, sondern eine Biene oder eine Hummel überreichen. Das ist auch so ein typisches Verhalten, was sehr süß ist, wie ich finde.
Und am Bauch eben dieses Türkis, ne? Ich glaube, das ist ja das, was, wenn sie da sitzen, sieht man dieses Türkis mit diesem gelben, mit der gelben Kehle und so. Also ist schon, also wirklich ganz, ganz schöner Vogel. Ich freue mich und du hast es jetzt eben schon erwähnt. Der heißt ja auch Bienenfresser, weil er auf Bienen Jagd macht und auf größere Insekten, ja, auch auf Schmetterlinge etc. Und da, was ich super interessant fand, dass er die jetzt nicht einfach verschlingt, also er jagt sie im Flug und dann setzt er sich hin und dann haut er die oder haut er die sozusagen gegen die Äste, um dieses Gift erstmal rauszupressen aus den Wespen oder aus den Bienen oder den, ja, Stachel zu entfernen. Und dann erst frisst er das Insekt. Genau. Also ein sehr kluges Fressverhalten auf jeden Fall.
Ja, er haut sie tot und dann drückt er sogar den Stachel raus. Mhm. Also diese zwei Arbeitsschritte gibt es quasi. Und ich habe nachgelesen heute Morgen noch in dem Buch von Uwe Westphal, Schräge Vögel.
Ja.
Dass die Bienenfresser sogar in der Lage sind, zu unterscheiden, ob das Insekt, was er gefangen hat, überhaupt einen Stachel hat. Es gibt ja zum Beispiel auch Hautflügler, wo nur die Weibchen stechen und die Männchen, die Drohnen haben gar keinen Stachel. Und das checkt er und dann lässt er diesen Arbeitsschritt aus. Also ganz crazy. Schön klug.
Ja, ich glaube, er weiß, aber was heißt ganz schön klug? Ich glaube, der ist so spezialisiert auf diese großen Insekten, dass der wahrscheinlich, genau, bei jedem Insekt direkt weiß, was das ist. Ne?
Ja, genau. Hm. Und da ist der übrigens, da ist der Bienenfresser sehr interessant, auch weil er anpassungsfähig ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Er gräbt ja bis zu 2 Meter tiefe Röhren in steile Wände. Und von diesen steilen Wänden gab es natürlich früher in so Fluss, so meandrierenden Flüssen und so weiter häufiger welche. Heute findet man jetzt nicht so steile Wände aus Sand oder Löss, irgendwie so viele, so Abbruchkanten. Das ist ja in unserer sehr aufgeräumten und immer gut funktionierenden Landschaft auch gar nicht so gern gesehen, dass plötzlich irgendwo was abbricht. In anderen Ländern findet er das eben noch häufiger. Bei uns geht der Bienenfresser tatsächlich dann auch gerne in so Kiesgruben und Sandgruben und ist da auch flexibel. Der entdeckt super schnell neue Plätze, aber in einer aktiv betriebenen Sandgrube zum Beispiel verschwinden die ja auch schnell wieder. Das ist auch sehr interessant, wie Bienenfresser teilweise sogar bei großen Baustellen schon, wo ein großer Sandhaufen war, auf einmal sind da Bienenfresser eingezogen. Krass. Das ist also sehr interessant, wie flexibel er da ist. Gleichzeitig aber auch natürlich ein bisschen in der Not, weil er hier ja gar nicht so viele natürliche Bedingungen vorfindet. Da gibt es dann immer ganz viele, zum Glück, Vogelschützer, Naturschützerinnen, die dann schnell irgendwie auf dieser Baustelle
Bescheid geben.
Eingreifen und versuchen, bei Uferschwalben ist das ähnlich.
Ja, weil da, genau, wo einer ist, kommen dann auch meistens viele, sind eben Kolonien, die oder Brutkolonien, die sich da bilden. Und dann sieht man die Vögel wahrscheinlich auch sehr schnell, wenn dann eben mehrere da sind, dann kann man das erkennen. Ne? Also jetzt auch für Leute, die vielleicht nicht so auskennen, dass sie da diese Vögel sehen und sagen, wow, was ist das denn auf einmal? Ne?
Ja, genau. Das ist eben, das habe ich auch nochmal gelesen, die sind bekannt dafür, dass die so auf dem Zug irgendwie merken, oh, hier ist es ja auch ganz nett. Da sind sie offenbar flexibler als andere Vögel, was wieder für das sprechen würde, was du gerade erzählt hast, mit den Überwinterungsgebieten. Und dann probieren die das so aus. Und wenn das erfolgreich war, bildet sich da eine Kolonie. So habe ich das auch nochmal gelesen in dem von mir eben schon genannten Buch Schräge Vögel von Uwe Westphal.
Gutes Buch.
So, das super ist keine Buch. Werbung. Doch, ja. Das ist eine Werbung. Ist eine Werbung, aber das ist wirklich interessant, weil der eben diese, ich sag mal, diese besonderen Vögel, so nenne ich sie jetzt einfach mal, auch Wiedehopf und Rohrdommel und wie sie alle heißen, da mit Anekdoten beschreibt. Und das dazu noch ganz kurz, ich erinnere mich, als Kind war der Bienenfresser für mich so in einer Liga mit Pirol, Wiedehopf, Eisvogel. Ja. Das war so diese Abteilung im Vogelbuch, wo man irgendwie immer hängen blieb, weil man, also ich habe ja unglaublich viel in so Vogelbüchern auch einfach so gestöbert. Und ja, ist, glaube ich, ganz klar, wenn man so aussieht, wie diese genannten Vögel gerade, dass man da als Kind leuchtende Augen bekommt.
Und auch für, ich glaube, Menschen, die jetzt sich noch nicht so mit der mit Vögeln beschäftigt haben, sind das auch alles Vögel, die, wenn man sie so sehen würde, in einem Foto, dass man nicht annehmen würde, dass sie in Deutschland auftreten.
Ja.
Also der Bienenfresser, genau, auf jeden Fall, aber auch die anderen Vögel, die du genannt hast. Und ich glaube, das ist ja auch, was es so interessant macht. Und Das ist auch, muss ich sagen, also für mich, was ich auch liebe, den Bienenfresser habe ich ja jetzt noch nicht gesehen, aber die anderen Vögel, die du genannt hast, wenn man die dann mal sieht oder hört, und dann rauschen die an einem vorbei oder so, das ist schon eine Erscheinung, ne? Das ist ja wirklich ein toller Moment. Und dass es die noch gibt, da ist man dankbar.
Ja, vergisst, ne? Man
dankbar
nicht. Einfach. Ja, vergisst man auch nicht. Also es gibt einige Vogelmomente in meinem Leben, die habe ich bestimmt vergessen. Aber das ist natürlich was, was ich auch nicht vergessen habe. Also sowohl da in Ungarn als auch an der Elbe, auch wenn sie mir nicht nah waren. Ich habe durchs Fernglas geguckt, aber trotzdem diese Sommerluft, dieser Sound über mir, das spüre ich noch. Also das ist wirklich das Schöne, was Vögel können, dass man diesen Moment so aufsaugt und im Herzen speichert.
Absolut.
Das ist wirklich toll. Und ich muss eine Sache ansprechen, die nicht ganz so fröhlich ist, aber das ist mir sehr, sehr wichtig. Der Bienenfresser ist eben ein sehr begehrtes Fotomotiv aus den genannten Gründen. Und leider kommt es eben immer wieder dafür, dass Menschen für diese perfekten Fotos von diesen unfassbar tollen Vögeln dann diesen Brutkolonien einfach zu nahe kommen. Und weil die ja auch nur eine kurze Zeitspanne hier sind. Also man sagt eben so Anfang Mai bis Anfang August. Das ist ja einfach nur 3 Monate. Und da sie so punktuell vorkommen und sich das schnell rumspricht, gibt es leider immer wieder Menschen, die unbedingt dort das perfekte Foto machen wollen. Und das Thema hatten wir schon öfter. Das kommt auch in unserem Buch vor. Denkt bitte einfach alle 2-mal drüber nach, ob ihr jetzt dieses Foto unbedingt braucht oder ob ihr in der Lage seid, euch solche Momente, wie ich sie eben beschrieben habe, auch einfach vielleicht für euch irgendwo zu bewahren oder aufzuschreiben, keine Ahnung, aber nicht für irgendein Foto über Leichen
absolut
zu gehen. Das
ja,
ist mein Appell.
Ich kann mich dem nur anschließen. Also absolut. Und es fällt natürlich bei diesem Vogel dann wahrscheinlich schwerer als bei anderen, aber ich sehe es genauso. So wichtig ist das Foto dann auch nicht.
Ne? Ja, natürlich. Es wird nur eben auch gerade durch Internet und Social Media und so weiter, es wird eben immer mehr. Die Leute stellen irgendwie jeden Furz in ihren WhatsApp-Status und zeigen irgendwie, was sie gerade machen, wie geil es im Urlaub ist, was sie Tolles erleben. Ist ja auch voll okay. Ich meine, mit Instagram mache ich ja genauso. Wenn ich meine Laufenden in der süßen Ambiente sehe, dann mache ich da auch vielleicht ein Video zu. Ist ja auch voll okay. Aber bei manchen Dingen führt das eben dann dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen angeben will und den Leuten zeigen will, hier, guck mal, was ich gerade Tolles gesehen habe. Und wenn man das zufällig gesehen hat, ist das voll okay. Aber wenn man sich irgendwie da zu tief in so Brutgebiete hineinwagt für dieses perfekte Foto, das hat dann was von einer Trophäenjagd,
ja, finde ich auch.
Und das ist,
dann gilt es eigentlich nur noch dem Ego. Dann geht es überhaupt nicht mehr um den Vogel,
genau,
sondern geht es dann nur noch um sich selber, ne? Sich
genau
da irgendwie darzustellen. Das ist
genau
irgendwie traurig.
Genau.
Ja, also.
Und ich habe neulich einer Naturfotografin auch geschrieben und ihr gesagt, dass ich es ganz großartig finde, dass sie eine derer ist, die unter ihre Fotos eben immer diesen Hinweis schreibt und auch immer darauf hinweist, wenn es einer Art nicht gut geht. Also so als, dass man eben nicht annimmt, die sitzen überall rum und ich kann die fotografieren.
Ja.
So, das habe ich dann mal sozusagen lobend erwähnt und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und das fand ich
super. Ja,
und
dass man sich überhaupt dazu äußert, dass es eben, wie wir schon jetzt nicht über Ego geht, sondern dass man sich überhaupt dazu äußert, dass es einem um den Vogel selber geht und wie geht es denn dem Vogel und wo lebt er und so ein bisschen mehr erfährt darüber. Anstatt eben nur, ich sag mal, die Schönheit des Tieres zu zeigen in einem unglaublich guten Bild, was dann, ne, vielleicht Feedback bekommt oder so. Aber weil der Vogel auch so schön ist und so farbenfroh und hat ja auch einen sehr präsenten oder prägnanten Schnabel, der total auf die Insekten spezialisiert ist, die er ja auch jagt, ist er natürlich auch in der Kunst zu tausendfach gemalt worden und porträtiert worden. Und es gibt unglaublich viele schöne, wirklich sehr schöne Bilder.
Echt?
Ja, kannst du mal, also ich nenne jetzt keine Namen, weil das sind jetzt keine riesen Monets oder so, aber es sind wirklich ganz, ganz schöne Bilder dabei, die ja auch andere Arten von Bienenfressern zeigen, nicht den europäischen, sondern andere. Aber es ist wirklich sehr schön und auch in der Musik gibt es viele Titel mit dem oder auch Alben mit dem Namen Bee-Eater im Englischen, auch im Deutschen.
Schön.
Es gibt Bienenfresser von Dominik Eulberg, der ja ganz viele Vögel sozusagen oder viele Lieder nach Vögeln benannt hat, meistens ja oder immer elektronische Musik oder Techno, ich bin mir immer unsicher, wie man das nennt, Minimal oder wie auch immer. Aber es gibt auch eine Amerikanerin, die würde ich gerne abspielen gleich, die fand ich super, habe ich neu entdeckt, was ich immer neu entdecke durch die Suche nach bestimmten Vogelnamen, kann ich jedem nur empfehlen. Man lernt wirklich verschiedene Musik kennen und fand ich super, dass ich das gefunden habe. Aber bevor ich da weiter erzähle, würde ich mal kurz neu ziehen, oder?
Einen Moment. Ja, natürlich, wenn du die Dose da hast und ich weiß ja auch nicht mehr, was da so drin ist. Ja,
ich bin gerade weg. So, jetzt komme ich wieder, ihr hört mich, da bin ich wieder.
Ja, so. Man hört dich.
Es ist nicht mehr so viel drin, es sind noch so. drei kleine Fetzen.
Bist du da? Ich höre dich jetzt gerade nicht mehr.
Vögelchen oder bist drin du irgendwie hier, die können wir ja jetzt mal versuchen und dann müssen wir auch auffüllen. Du wolltest, hast du heute Morgen gesagt, die Grauammer gerne hinzufügen. Soll ich die direkt hinzufügen?
Ja. Ja, mach doch mal, weil ich weiß wirklich nichts mehr.
Kann natürlich sein, dass wir die jetzt direkt ziehen, also nicht wundern.
Ja, ich weiß nicht, wie viele wir noch drin haben, aber ihr könnt auch immer noch bei Insta. Ah, okay, aber das ist doch okay.
Okay, dann sag mal Stopp.
Irgendeiner ist mir aber neulich noch eingefallen,
mir auch.
Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, deswegen mache ich jetzt vielleicht. Oder schreib nochmal auf, bitte. Hast du noch ein Zettelchen? Die Mandarinente. Also wo früher immer alle Mandarinenente sagten, aber das ist ja nicht richtig, wie wir dann vielleicht erzählen werden. Also ich habe als Kind auch Mandarinenente gesagt.
Okay, ist dabei.
Genau, so. Let's do it. Bist du am Wühlen?
Ja, jetzt. Sag Stopp.
Ja? Okay, dann sage ich jetzt Stopp.
Oh Mann, ey, der Ortolan.
Ah ja, gut. Das wird auch Zeit.
Wird nach 80 Jahren Zeit.
Und ich muss immer denken, haben wir doch schon.
Nein, aber weil wir so viel darüber geredet. Nein, aber es wird Zeit und vielleicht werden es sogar zwei Folgen. You never know. Müssen wir mal gucken.
Ja, und es ist die beste Zeit. Es ist die beste Zeit, weil der ist jetzt in den nächsten Tagen zu erwarten. Wenn die Eichen ausschlagen, und bei uns schlagen sie gerade aus, kommen eigentlich die Ortolane zurück, denn sie sehen genauso aus wie frisch ausgeschlagene Eichen. Und eigentlich passiert das am Anfang Mai, aber es ist ja dieses Jahr alles ein bisschen früher.
Ach, schön.
So, liebe
Ich freue mich sehr Antonia. Über den Ortolan. Ich habe letztens noch über, eigentlich gestern über unseren Dreh nachgedacht, aber das erzählen wir dann alles da.
Letztens noch eingegessen.
Noch war ich unterwegs in Frankreich. Und habe mich gefreut auf den nächsten Besuch. So, genau.
Also, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ich erzähle jetzt noch mal kurz über Emily Brown. Die habe ich entdeckt. Eine Amerikanerin, kommt aus Oakland, also das ist in Nordkalifornien, und ist Poetin, sagt man das? Poetin. Und auch Sängerin, Singer-Songwriterin. Ich mag ja vor allen Dingen Frauen, die so Singer-Songwriter-Lieder rausbringen, finde ich immer super. Und das Album von ihr heißt Bee-Eater, tatsächlich. Und ist auch wirklich sehr schön, von 2018. Super schön gemalt, natürlich auch mit Bee-Eatern vorne drauf. Und hört da mal rein. Ich habe es auf die Gut-zu-Vögeln-Playliste draufgetan, die jetzt hoffentlich endlich zugänglich ist. Muss mich nochmal entschuldigen. Ich weiß nicht, warum das nicht ging, aber jetzt scheinbar klappt es. Und geht da mal drauf. Wir haben jetzt wirklich schon sehr viele schöne Songs gesammelt. Und jetzt kommt Unseen Girl von Emily Brown von dem Album Bee Eater. Und Mariot und bis bald. Au revoir.
Macht es jod, ihr Lieben. Wir hören uns bald wieder. Tschüss und einen schönen Frühling allen.
She's written in the stars, she's the end of the world.